Ja, wir sind aus dem Urlaub wieder fröhlich und gesund zurückgekommen. Wir haben ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde Westerland mitgebracht. Wir sind in unsere erste Gemeinde gegangen vor 30 Jahren. Und dann die Geschwister wieder zu sehen, wer da alles noch da ist und wie die einzelnen Leute sich verändert haben, das ist schon ganz toll. Ganz herzliche Grüße aus unserer Urlaubsgemeinde dort auf der Insel Sylt. Der Predigttext heute ist schon auch gewöhnungsbedürftig. Es ist die Lohnfrage des Petrus. Herr, was wird uns? Was gibst du uns, wenn wir dir und weil wir dir nachfolgen? Und ich dachte mir, dieser kurze Text ist vielleicht ein bisschen kurz, um sich hineinzuversetzen in das, was da geschieht. Und ich dachte mir, man sollte vielleicht auch die Geschichte, die zu dieser Frage geführt hat, mitlesen. Und deswegen ab Vers 18, Lukas 18, ab Vers 18 bis Vers 30. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Jesus wurde von einem angesehenen Mann gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, du kennst doch die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann antwortete, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Als Jesus das hörte, erwiderte er, etwas fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, verteil das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig, denn er war überaus reich. Jesus merkte es und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, ins Gottes Reich zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Wer kann dann überhaupt errettet werden, fragten ihn seine Zuhörer. Er antwortete, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Jetzt fragt Petrus, aber was ist nun mit uns? Wir haben noch unseren Besitz aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus sagte zu seinen Jüngern gewandt, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Frau, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder zurücklässt, um für Gottes Reich einzusetzen, um sich für Gottes Reich einzusetzen, der bekommt es hier auf dieser Erde vielfach wieder. Und dann in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das ist schon auch eine echte Frage. Was habe ich davon, Herr? Ich habe doch alles hinter mir gelassen. Ich bin dir doch nachgefolgt. Ich bin dir nachgefolgt, 30 Jahre, 31 Jahre nach Israel. Ich bin dir nachgefolgt nach Berlin. Ich bin dir nachgefolgt nach Indonesien. Ich habe meine Karriere drauf gegeben, habe meinen Doktortitel dran gegeben. Dort zählt das alles nichts. Herr, und was wird jetzt aus mir? Diese Frage des Petrus ist schon auch eine scharfe Frage. Herr, was wird aus uns? Was bekommen wir dafür, wenn wir dir alles geben, wenn wir alles hinter uns lassen, wenn wir uns nicht mehr um das Weltliche kümmern, sondern um das Geistliche, um dein Reich kümmern? Ist denn auf der anderen Seite ein echter Gegenwert? Lohnt sich's denn? Was habe ich davon? Was kriege ich dafür? Wenn Kinder im Haushalt helfen sollen, ich habe keine Lust. Oder was kriege ich dafür? Das ist so natürlich und so normal wie nur was. Das geht uns doch auch so. Keine Firma kann existieren ohne diese Frage. Es muss sich lohnen, die Kosten-Nutzen-Rechnung. Das muss ja auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss es doch adäquate Gegenwerte geben. Keine Firma arbeitet, wenn auf der anderen Seite nichts dabei herauskommt. Ob es jetzt ThyssenKrupp ist oder ob es deine Privatfirma ist, ob es das ist, was ich in meinem Garten mache, wenn ich Gartenarbeit mache und da kommt nichts Sinnvolles bei raus, dann lass lieber das Garten machen ganz sein, wenn daraus kein sinnvoller Garten wird. Es ist eine natürliche Frage, es ist eine ganz selbstverständliche Frage. Herr, was kommt denn hinten bei raus, wenn ich mein Leben in deine Hand hineinlege und weil ich oder seitdem ich mein Leben in deine Hand hineingelegt habe, was kommt denn da für mich bei heraus? Kosten-Nutzen-Rechnung? Die Frage ist durchaus berechtigt und Jesus verweigert sie nicht. Jesus sagt nicht zu seinen Jüngern oder zu Petrus, hinweg mit dir, du Satan, hinter mich, oder wie er ja an einer anderen Stelle Jesus tituliert. Nein, Jesus beantwortet diese Frage. Er hält diese Frage auch für sinnvoll, da mal nachzuhaken, was ist denn auf der einen Seite, was ich aufgebe, und was ist auf der anderen Seite, was ich dafür kriege. Das muss man schon auch aushalten. Diese Frage, entweder als Gemeinde, wenn Menschen das fragen, wenn ich mich bekehre, was wird dann wohl? Das muss man auch aushalten, wenn man das Gott im Gebet sagt. Herr, was wird jetzt aus mir? Wenn ich dir mein Leben gebe oder wenn ich diese Berufung annehme, ich weiß noch gar nicht, wie das Land aussieht, in das du mich hineinführst. Da ist jetzt Indonesien, Israel oder Berlin oder was auch immer, was uns als Gemeinde ja ganz direkt betrifft, weil da unsere Missionare sind oder waren. Wenn Gott seinen Zeigefinger auf mein Leben legt und sagt, ich möchte, dass du für mich und mit mir Reich Gottes baust, das ist ja schon eine angemessene Frage. Kann ich davon denn Frau und Kinder bezahlen? Ist das Essen denn gesichert für mich? Das ist durchaus eine berechtigte Frage. Angestoßen ist diese Frage des Petrus durch die Begegnung mit einem angesehenen Mann. In Markus und im Lukas-Evangelium ist es ein angesehener Mann. Da steht nicht Jüngling, aber im Matthäus-Evangelium, da steht es dann zweimal, dass es ein reicher Jüngling ist. Offensichtlich ist das ein und dieselbe Situation. Dreimal in den Evangelien ist sie abgebildet und uns mitgeteilt. Und er wird uns vorgestellt als ein Mann mit einer außerordentlichen Frömmigkeit. Ein Mann mit einem hohen Maß an geistlicher Frömmigkeit. Er befolgt von Kindesbeinen an alle Gebote. Sie sind ihm sozusagen wie in Fleisch und Blut übergegangen. Es ist ihm selbstverständlich, das Wort Gottes eins zu eins in sein Leben zu übertragen. Alle Sachen, die er verdient, verzehntet er, und alle Gebote hält er ein und geht regelmäßig zum Tempel und all diese Dinge. Aber das, was ihn ausmacht, ist offensichtlich etwas, wo er spürt, das ist nicht alles. Wenn ich Gott gegenüber alle Gebote erfülle, das ist es nicht. Das Äußere, das Tun, das ist es nicht. Da ist noch mehr, da muss es in der Beziehung zu Gott irgendwie noch mehr geben. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was muss ich machen? Was muss ich in meinem Leben verändern? Die Betroffenheit wird ausgelöst durch Jesu Antwort: Verkaufe alles. Wenn ich mir vorstelle, dass Jesus durch Deutschland geht und sagt, verkaufe deinen Aktienbesitz, dann bist du wieder frei. Ah, könnte ich nicht das Paket behalten? Verkaufe deinen, weiß ich nicht. Ich will das jetzt nicht ausmalen, es soll ja nicht um dieses Gleichnis gehen. Also diese Frage zu spüren, dass in der Beziehung zu Gott das Einhalten der Gebote nicht alles ist, da muss es noch mehr geben. Das ist schon interessant. Dass das ausgerechnet so ein Mann, der von Kindesbeinen an gewohnt ist, das Wort Gottes ernst zu nehmen, das ist schon hochinteressant. Und er hat ein inneres Gespür, dass es da noch mehr gibt. Und er hat den Eindruck, er müsste zu Jesus gehen, um ihm diese Frage mal vorzulegen. Im Markus-Evangelium heißt es, Jesus schaute ihn an und gewann ihn lieb. Das steht hier im Lukas nicht. Aber das macht deutlich, dass Jesus jetzt aufmerksam wird, in besonderer Weise auf diesen Mensch. Er sagt ihm nicht nur, du musst die Gebote halten und das und das und das und das, und er sagt, ja, die kenne ich, okay, dankeschön. Sondern offensichtlich, jetzt schaut Jesus ihn an und gewinnt ihn lieb. Hey, der meint es wirklich ernst. Der will mit seinem Leben wirklich in der Nähe Gottes leben. Und dann schaut er wahrscheinlich auch das Herz dieses Mannes an und sieht all die Goldstücke, die so in seinem Leben herumliegen, und sagt, ich habe den Eindruck, das musst du erst noch loswerden, um wirklich frei zu werden, um frei werden zu können. Und dann wird dieser Mann, der so ernsthaft Gott nachfolgt oder der so ernsthaft das Wort Gottes befolgt, wird traurig, denn er ist überaus reich. Offensichtlich kennen die Leute ihn. Wenn er ein angesehener Mann ist, werden wahrscheinlich die Zuhörer um Jesus herum genau wissen, wer das ist. Aha, das ist der Sohn von dem und dem. Oh Mann, nicht? Sag bloß kein falsches Wort, sonst kriegst du es mit seinem Vater zu tun. Oder an seinem Gewand sieht man, dass er ein reicher Mann ist. Gold gestickt oder wie auch immer, ein besonderer. Er ist überaus reich. Er wird traurig, weil er weiß, was das heißt. Wir müssen an diesem Text ein wenig herumdoktern. Dieses Wort Jesu ist nicht an die Jüngerschar gemeint. Wir haben manchmal den Eindruck, dass Jesus das uns aussagt, dass wir alles verkaufen müssen. Christsein heißt, man muss bettelarm sein. Das steht ja nicht hier. Jesus sagt das zu diesem einen Mann, weil er wahrscheinlich mitten in sein Herz hineingeschaut hat. Er ist überaus reich, das heißt auch über die Beziehung zu Gott hinaus. Er ist so reich, dass es ihm sein Herz kostet, seine Zeit kostet, seine Überlegungen kostet, das Zentrum seines Lebens ist, wie kann ich die nächsten Reichtümer ansammeln. Es ist ein Wort an diesen jungen Mann, der überaus reich ist. Jesus strickt hier nicht das 11. Gebot, du sollst alles verkaufen. Da muss man schon bei diesem Text bleiben, das ist nicht das 11. Gebot. Als Christ musst du arm werden. Da braucht man vielleicht heute nur die richtige Partei wählen, ist man ruckzuck arm oder irgend sowas. Darum geht es ja nicht. Aber er sagt das zu diesem Menschen. Vielleicht kann man spekulieren, warum sagt er, sagt das in seine Situation hinein. Wir wissen aus der Geschichte, in ein paar Jahren sind die Römer diejenigen, die Israel und ganz Jerusalem verwüsten. Jemand, der da viel Geld hat oder Reichtümer hat, ist in ein paar Jahren sowieso alles los. Die Römer sind in ein paar Jahren dabei, alles zu verwüsten. Vielleicht hat Jesus den Eindruck, hey, dieser Mann könnte für ein paar Jahre mit seinem Reichtum noch großen Segen schaffen. In ein paar Jahren ist das sowieso los. Aber das ist Spekulation, natürlich. Wir wissen nicht, in welche Situation Gott das eine oder andere Wort sagt oder auch in mein eigenes Leben bestimmte Dinge sagt und hineinspricht. Du, für dich wäre es jetzt gut, das und das zu tun. Und das legt sich auf dein Leben, sodass du spürst, das ist wirklich jetzt Wort Gottes für mich. Ein Rhema, etwas, was sich auf mein Leben legt, also nicht ein Logos, eine Lehre, sondern ein Wort, was in meine Situation hineinspricht. Vielleicht war das so eine Situation im Leben dieses Menschen und Jesus guckt mitten hinein. Die zweite Korrektur oder die zweite Anmerkung, die man hierzu sagen muss, ich kann so zu Jesus kommen, wie ich bin. Ich muss nicht 100.000 Gräben überwinden, sondern ich kann Jesus heute so nachfolgen, wie ich bin. Jesus verändert mich im Nachfolgen. Aber ich muss nicht den Eindruck haben, auch nicht aus diesem Bibeltext, dass ich, bevor ich Jesus nachfolge, das tun muss und das tun muss und das tun muss und das, und dann bleiben 20, 30 Jahre auf der Strecke und du bist immer noch nicht da, dass du so heilig geworden bist, dass du jetzt endlich Jesus nachfolgen kannst. Das steht in diesem Text auch nicht drin. Ich kann so zu Jesus kommen, wie ich bin, ob ich reich bin, ob ich arm bin, ob ich dieser oder jener oder was auch immer. Denn selbst die Jünger waren ja auch, oder bei den Jüngern waren ja auch einige Geschäftsleute dabei. Petrus war ein Besitzer einer Kleinfirma mit einigen Angestellten, Fischereibetrieb. Matthäus hatte eine wunderbare, als Zöllner, eine wunderbare Einnahmequelle, möglicherweise auch eine ganze Reihe von Unterzöllnern, mit denen er dort den Zoll bewirtschaftete. Das heißt, auch bei der Jüngerschar Jesu gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die wissen, was es heißt, reich zu sein oder diese Dinge dann an zweite Stelle zu stellen. Petrus hat sich nicht scheiden lassen, als er Jesus nachfolgt. Auch das steht nicht hier drin. Also das heißt, man muss zunächst einmal auch hören, was hier drin steht, wenn man das verstehen möchte, was Jesus an dieser Stelle sagt. Jesus spricht mich so an, wie ich bin. Ich muss nicht meine Arbeitsstelle niederlegen, ich muss nicht weiße Kleider anziehen, um auf irgendeinen hohen Berg zu pilgern oder was auch immer. Aber es wird deutlich, dass Glaube einen Preis hat. Aber es wird deutlich, dass Glaube einen Preis hat. Die Beziehung zu Jesus hat einen Preis. Es kann nicht so weitergehen in meinem Leben, wie es bisher weitergeht, wenn ich Jesus nachfolge. Das wird allerdings hier deutlich. Es verändert sich, was Jesus beginnt in deinem Leben, Dinge zu verändern und Dinge zu erneuern. Das wird hier schon deutlich. Und das sagt Jesus an mancher anderen Stelle. Wer nicht alles hinter sich lässt, um mir nachzufolgen, kann nicht mein Jünger sein. Und das muss man sicherlich hören. Es ist eine Frage des Herzens. Der Glaube an Jesus ist nicht ein Zuckerguss oder Sahnehäubchen auf einem Leben, wo Karriere, Geld, Ehre, Ruhm, Weltlichkeit das Normale ist. Montag bis Freitag, vielleicht Samstag, noch Leben in dieser Welt, zwei reiche Lehre, nicht? Da ist Welt angesagt und am Sonntag werde ich fromm und Schluss. Mit Ende des Sonntags ist auch wieder alles beerdigt und am Montag bin ich wieder der gleiche weltliche Mensch wie sonst. Das möchte Jesus nicht. Das ist nicht Ziel der Sache. So wenig wir Armut predigen sollen an sich für jeden Christen, sollen wir auf der anderen Seite uns auch deutlich machen, dass Nachfolge einen Preis hat. Es kostet mein Leben, denn es hat ja auch sein Leben gekostet. Er ist derjenige und möchte derjenige sein, der in meinem Leben das Sagen hat. Und nicht andere Dinge, nicht die Sachzwänge weder von meinem Arbeitgeber noch die Sachzwänge von Reichtum oder Karriere oder was weiß ich was. Der Mann geht traurig davon, denn er soll loslassen. Loslassen. Loslassen hat ja diese Frage, und falle ich dann ins Bodenlose? Nicht? Ist das so, dass solange ich mich nicht loslasse und festhalte, habe ich einen festen Stand und wenn ich mich loslasse, wer weiß, wo ich hineinfalle? Platsch macht es irgendwo ins Bodenlose. Ich weiß nicht, was kommt. Aber hat Glaube nicht tatsächlich auch diesen Hintergrund, dass ich mich loslasse und noch nicht weiß, wohin Gott mich führt? Wenn ich alles schon wüsste, wenn ich alles schon planen könnte, hat Gott dann die Chance, mich zu führen? Ist denn Glaube wirklich Glaube? Leere Hände, die Gott füllt, sind eben leer. Wenn ich nichts drin habe und nicht weiß, Herr, ich weiß nicht, was morgen passiert, aber ich gebe dir das in deine Hände, dann kann Gott mich doch füllen. Und es geht eben nicht, dass ich die Hände schon voll habe und drum bitte, Herr, mach da oben mal einen Sahnetupfer drauf, damit es schön aussieht. Das ist Glaube nicht. Mach in meine vollen Hände oben mal ein Schlückchen Sahne drauf, damit es gut aussieht. Wer so zu Gott kommt, den kann Gott nicht mehr beschenken. Und da wird auch wenig Erfahrung mit dem lebendigen Gott dann geschehen und passieren, sondern nur, wenn ich meine Hände säubere, wenn ich meine Hände frei mache und darum bitte, dass Herr mich, dass Gott mich neu füllt. Darf Gott mich so führen wie Karin, dass er mir mit einer Krankheit neu eine Berufung zeigt? Wenn ich wüsste, dass sowas auf mich zukäme, würde ich dann nicht alle Berufungen von mir wegschieben? Manchmal ist das so, manchmal muss das so sein, manchmal geschieht es einfach und man kann es nicht erklären. Auf diese oder jene Sache. Wenn ich Gott freigebe und sage, Herr, ich lasse das los, ich gebe es dir in deine Hände. Der Mann geht traurig weg. Er hatte alle seine Gebote, alle die Gebote Gottes erfüllt, aber das Herz hing an seinem Reichtum. Ich denke da an das Gleichnis vom Sämann. Wir haben es vorhin schon ein wenig angedeutet bekommen. Der Sämann, der aussät auf den Acker, streut seine Saat auf den Acker, einiges fällt auf den Weg, einiges fällt auf steinigen Boden, einiges fällt auf flaches Ackergelände, ist also kein tiefer Grund drin, einiges fällt unter die Dornen, einiges fällt auf gutes Land und bringt dann Frucht, 30, 60, 100-fältig. Und die Dornen, das ist allerdings etwas, was man mit dem Reichtum vergleichen kann. Das wächst sehr schnell und macht spitze Probleme, die mich ins Mark treffen, die mir wehtun, wenn man es anfasst. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten's, nämlich das Wort Gottes. Das macht Jesus bei diesem Gleichnis dann deutlich. Die Dornen wuchsen auf und erstickten's. Je mehr Reichtum du hast, desto mehr Dornen entsteht beim Thema Zinsen und Steuern und Finanzamt und Steuerberater und aus einer meiner Gemeinden, oder einer Gemeinde, wo wir waren, war der Rechtsanwalt. Ein Geschäftsmann hat seine Finanzen seinem Rechtsanwalt, mit dem er 10 Jahre zusammengearbeitet hat, anvertraut. Und der Rechtsanwalt hat den Eindruck, oh, der hat aber viel. Er hat sich verdonnern lassen. Hat sich verurteilen lassen und man hat das Geld bis heute nicht gefunden. Er sitzt die Zeit im Gefängnis ab, hat irgendwo dieses Geld von unserem Bruder und manchem anderen irgendwo hingeschafft, keiner weiß es. Er hat sich verdonnern lassen zu, ich weiß nicht, wie 5, 6, 7 Jahre Gefängnis und wartet das ab. Wenn du selbst solchen Leuten nicht mehr vertrauen kannst, Leute, mit denen du jahrelang zusammenarbeitest, nur weil du eine Mark 50 mehr auf deinem Konto hast und selbst dieser Mann sagt, oh, der hat aber eine Menge, lass uns das mal abschöpfen. Und er ist so dreist und lässt sich dafür sogar verknacken und sitzt es ab. Die Dornen des Reichtums werden so groß und so spitz. Unser Bruder ist dann auch vor Gericht erschienen oder musste auch vor Gericht erscheinen. Natürlich, er hat auch ein Stückchen Strafe, weil er andere Leute mit in diese Situation hineingezogen hat. Ein Finanzmodell, was über Schneeballsystem funktioniert hat. Es hat ihn auch reingerissen. Und es sah wunderbar aus. Die Renditen waren 20-25% Rendite oder was auch immer. Nicht so solche Geschichten waren. Und das hat Leute angezogen. Diesen und jenen und hier und da und wunderbar. Und die Dornen wuchsen auf. Das ist genau die Situation. Es wächst auf und man sagt, oh, das wächst aber schön und schnell. Guck dir mal an, das bringt wunderbare Blätter und ach, du ahnst es nicht. Und dann sagt man, ach, das Reich Gottes, das ist erst so klein und so mickrig und aber die Dornen, guck dir mal an und so weiter und so weiter. Und ruckzuck bist du mit deinem Zentrum deines Herzens an anderen Stellen und später merkst du, es fängt an Dornen oder diese merkwürdigen hölzernen Triebe fangen an, hart zu werden. Sind nicht mehr so schön weich wie am Anfang. Das ist genau die Situation. Wenn du dein Herz freikriegen willst, um das Reich Gottes zu bauen, dann muss man bestimmte Entscheidungen treffen. Das heißt aber nicht, dass kein Reicher ins Reich Gottes kommt. Deichmann ist eine wunderschöne Rockefeller. Es gibt Leute, die hat Gott nicht arm gemacht, als sie ins Reich Gottes kamen, sondern er hat es gebraucht. Aber es ist eine Frage, wo und in welcher Form hängt dein Herz? Wenn Gott den Eindruck hat, dass du mit deinem Herzen an dieser Stelle hängst, dann schaut er in dein Herz hinein und sagt, du solltest alles verkaufen und hinter dir lassen. Wenn du mit deinem Herzen an anderen Stellen hängst, an der Karriere oder an irgendeinem Titel oder was weiß ich was, dann spricht Gott vielleicht zu dir, lass das sein, du brauchst das nicht. Du bist bei mir wertvoll, auch wenn du keinen irgendwie Titel hast. Es sind Leute, die kaufen sich Titel Baron oder Graf oder was weiß ich. Wozu brauchst du das? Brauchst du das? Wenn du den Eindruck hast, ich muss das haben, dann ist das eine Situation, die du Gott hinhalten solltest. Will er damit dein Leben segnen oder dich zum Segen setzen? Oder bist du an der Stelle gefangen und Gefangener? Matthäus hat alles hinter sich gelassen, seinen ganzen Zollapparat, seine tolle Einnahmequelle. Petrus hat alles hinter sich gelassen, seine ganze Fischerei und ist für diese 3 Jahre Jesus nachgefolgt. Es ist eine Entscheidung, die jeder von uns natürlich selber treffen muss und schauen muss. Vielleicht sind es auch die Dornen, die aufwachsen, wenn ich Karriere mache und merke, wie man miteinander umgeht ab einer gewissen Höhe der Karriereleiter. Wenn man im Rampenlicht steht, irgendwo auch in der Politik, und merkt, wie man in der Politik miteinander umgeht, weil jemand deinen Vorsitzendenposten haben will, fängt er an, plötzlich deinen Ast zu sägen und hinter dir herzureden und was weiß ich was. Und die Dornen sind dann, dass du sagst, wenn die Welt so mit mir umgeht, dann mache ich das auch. Dann zahle ich es ihnen heim. Und schon sind die Dornen in deinem Leben gewachsen. Du arbeitest mit den gleichen Methoden wie die Dornen auch. Du drehst die Dornen um und versuchst auch zu pieksen. Und merkst gar nicht, wie du in diesem System plötzlich dich verfängst. Die Dornen wachsen auf und erstickten's. Sind nicht mehr die Methoden des Reiches Gottes, sondern die Methoden von Welt. In einer anderen Gemeinde haben wir einen lieben Bruder gehabt, der für die Gemeinde gekämpft hat, Geld gespendet hat wie wild. Aber er war im Ort verschrien, sag ich mal, als beinharter Geschäftsmann. Und überall, wo er im Namen der Gemeinde auftauchte, haben die Leute gesagt, und das will Christ sein, was ist das denn für eine Gemeinde? Und so viel er sein erwirtschaftetes Geld in die Gemeinde hineingetragen hat und dies und jenes ein Grundstück gekauft und so weiter und so weiter, wurde überall mitgeliefert, die Dornen, die er in seinem Leben hatte. Und das will Christ sein? Die Gemeinde gehen wir nicht. Es war kontraproduktiv. Es war kontraproduktiv. Dann doch lieber mit den Maßstäben, mit den Werkzeugen des Reiches Gottes bauen und Menschen wirklich erreichen, anstatt dass sie, indem sie mit dir zu tun haben, gleich mit den Dornen rechts und links einen um die Ohren kriegen. Frage nach dem Lohn. Natürlich ist das eine ernsthafte Frage. Jesus beantwortet diese Frage, es gibt reichlich Lohn für jeden, der sein Leben mir gibt, um das mal mit meinen Worten zu sagen. Das Interessante ist, in Vers 29 und 30, da wo Jesus ja antwortet, es wird ja auch das Haus genannt. Offensichtlich gehört zur Versorgung Gottes auch dazu ein Dach über dem Kopf, Brot, tägliches Brot und so weiter und so weiter. Jesus sorgt für die Dinge meines Lebens. Aber den weitaus größten Schwerpunkt in diesem Predigttext ist das Thema Beziehung. Wer Frau und Eltern, Brüder, Schwester, Kinder und so weiter in meinem Namen wird neu dazugewinnen. Allerdings, Gemeinde ist Bruder und Schwester und Eltern und Kinder und Frau und Beziehung. Es ist Beziehung, das, was mir Gott schenkt mit meiner Gemeinde. Und da, wo meine Verwandtschaft den Kopf schüttelt über das, was ich tue, die Frömmigkeit, die ich lebe, nicht mittragen kann, ist Gemeinde für mich ein ganzes Stückchen Familie und Familienersatz. Und das kommt hier eben auch sehr deutlich vor. Gemeinde ist Beziehung. Das, was Gott an Segen schenkt, ist, dass ich als Mensch Beziehungen lebe. Entweder du wirst in deinem Leben so kalt wie das Geld, was du verwaltest und vermehren möchtest, oder wirst so warm wie Beziehungen menschlich mit den Menschen, mit denen du zu tun hast. Das Dritte, das steht hier auch, das Eigentliche, das ewige Leben. In der Gegenwart Gottes schenkt Gott als Lohn das ewige Leben. Das ist genau das, was dieser Jüngling so schmerzlich vermisst hat. Ich spüre, dieser Bereich der Ewigkeit fehlt mir. Ich erfülle alle Gebote, aber die Beziehung zu Gott fehlt mir. Und genau an dieser Stelle sagt Jesus, das wird gegeben, das ewige Leben wird geschenkt. Schenk dein Leben in die Hand Jesu hinein und es wird dir dieses ewige Leben gegeben. Die Beziehung zu Gott, die man nicht kaufen kann mit Geld. Der Friede in meinem Leben, dass ich spüre, dass Gottes Gnade bei mir ist. Die Barmherzigkeit Gottes, die mich trägt. Und ich weiß, dass ich bei Gott nicht danach bemessen werde, ob ich alles perfekt tun kann, ob ich alle frommen Taten dieser Welt schaffe, sondern ob ich die Beziehung zu ihm lebe, ob ich wirklich in seiner Gegenwart zu finden bin. Das Vierte, was hier jetzt allerdings in diesem Text nicht steht, Jesus ist ja gestorben für Vergebung und für Versöhnung. Da geht das Reich Gottes ja weiter mit seinem Segen. Das, was mir geschenkt wird an Segen, ist ein Werkzeugarsenal, um Versöhnung und Vergebung leben zu können, da, wo ich schuldig geworden bin. Ich erinnere mich an den SS-Offizier, an den Wachmann, ich glaube Auschwitz war es, der dankbar war für das Gerichtsverfahren und seine Verurteilung. Weil er sein Leben lang mit dieser Schuld gelebt hat, das, was er da in Auschwitz gemacht hat. Man kann nur hoffen, dass er Christ geworden ist, dass er auch mit Gott diese Sachen in die Versöhnung gebracht hat. Jemand, der belastet ist von Schuld, nur der kann wahrnehmen, was es heißt, im Reich Gottes freigesetzt zu werden von Schuld. Von drückender Schuld. Ich meine, von Lenin wird das gesagt, dass er am Ende seiner Tage Tische und Stühle um Vergebung angefleht hat. Er ist in geistiger Umnachtung gestorben. Tische und Stühle um Vergebung anzubeten oder zu bitten. Weil man den Eindruck hat, so kann ich vor dem ewigen Gott nicht erscheinen mit dem, was ich gemacht habe, mit dem, was ich ausgelöst habe. Oder der SS-Offizier, der dankbar ist für seine Verurteilung. Endlich ein Wort zu meiner Schuld. Hoffentlich ist er Christ geworden. Dieser Segen der Vergebung, den Segen der Vergebung kann nur jemand empfinden, der unter dieser Schuld unter unvergebener Schuld leidet und gelitten hat. Möge dein Gewissen so scharf sein, dass du spürst, an welchen Stellen du schuldig bist. Möge dein Gewissen an den Geboten Gottes so geschärft worden sein, dass du weißt, mit welcher Schuld du vor Gott erscheinst. Oder du hast Vergebung. Wenn dein Gewissen an dieser Stelle schon abgetötet ist, wenn die Gnade Gottes dich nicht mal mehr erreichen kann, so schlecht. Dann solltest du diesen Schritt zurückgehen, dann solltest du umkehren, dann solltest du neu anfangen. wenn du vom Gewissen her nicht mal mehr spürst, so wie dieser junge Mann, ich erfülle alle Gebote, aber ich spüre, da ist keine Beziehung zu Gott. Wenn das dein Leben ausmacht, wenn du sagst, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst, aber meine Beziehung zu Gott ist nicht mehr, dann solltest du Gott diese Erlaubnis geben im Gebet. Herr, ich erlaube dir, mir zu zeigen, an welcher Stelle in meinem Gewissen etwas abgetötet ist, damit du es mir neu schenkst. Wo meine Beziehung zu dir abgetötet ist, dass du mir das neu schenkst. Wir verkünden die Gnade Gottes. Aber wir müssen mittlerweile auch verkünden, dass die Gnadenzeit Gottes zu Ende geht. Mit Israel als dem Zeiger der Weltenuhr, wenn Jesus sagt, wir sollen auf den Feigenbaum achten, ob er Blätter und Blüten treibt, und wir sehen, Israel treibt Blätter und Blüten, und nicht erst seit gestern, sondern mindestens schon seit vorgestern, sollten wir wissen, dass die Gnadenzeit Gottes zu Ende geht. Die Türen der Gnade Gottes beginnen mittlerweile zu Ende zu gehen. Und dann sollte man mit diesen Fragen, die hier Petrus einfach so stellt, was wird uns, Herr, nicht so lange warten, sie zu beantworten. Herr, zeig mir, an welcher Stelle mir die Beziehung zu dir kaputt gegangen ist. Herr, da war doch mal mehr. Da war doch mal was. Jesus, was muss ich jetzt tun, um das ewige Leben zu bekommen? Zeig mir das. Lasst uns miteinander beten. Wer den Mut hat, ist herzlich eingeladen, laut zu beten.